Moin, Sobi.
Moin, Uli.
Sobi, wir müssen reden.
Warum müssen wir denn schon wieder reden?
Weil in Lüneburg ein Highlight das nächste jagt. Und dann gibt es auch noch ein weiteres Highlight in einer Stadt gleich nebenan.
Gut, dann machen wir das.
So, Podcast.
So, Podcast, der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit Matthias Sobotka und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Folge 18 des So Podcasts steht an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ein volles Programm für euch. Uli war nämlich diesmal auf Reportage, sozusagen ausweislich aktiv.
So sieht's aus.
Ja, und ja, Uli, erzähl mal, wo warst du und was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich war gar nicht weit weg von uns hier am Sande. Ich war in der Uelzener Straße beim MTV Treubund und habe die Funny Skippers getroffen, die Rope Skipper des MTV Treubund. Denn es steht eine deutsche Meisterschaft an, die hier in Lüneburg steigt.
Das ist eine feine Sache.
Und da kann man ja auch mal rausgehen. Und ich bin mal in der Halle gewesen und ja, das ist sehr laut gewesen. 30 Mädels, die mit ihren Seilen auf den Boden geknallt haben zu Musik. Und ich bin mit unserem neuen Mikrofon, mit unserem Puschel, wie wir so schön sagen, mal unterwegs gewesen. Und ja, dann hören wir uns das später mal an, denke ich. Aber es gibt ja noch anderes als Rope Skipping in dieser Folge. Wir wollen auch über Fußball sprechen und du hast auch jemanden getroffen, Sami.
Ja, ich habe auch mich mit jemandem getroffen. Und zwar spreche ich mit Marcel Wulff, Fußballurgestein des TSV Gellersen,
Marci, ja.
über eben jenen TSV Gellersen in der Fußball-Landesliga. Es wird immer enger, der Abstiegskampf wird immer spannender. Aber Marcel Wulff ist auch riesiger HSV-Fan.
Ui. Schade, er war mir immer so sympathisch, weil. Aber
Warum
gut.
wusste ich, dass das jetzt kommen würde? Und ich habe mit ihm gesprochen über das anstehende Derby am kommenden Freitag, von dem ich hörte, dass du da sein wirst.
Ja, ich habe eine Karte bekommen und habe eine Karte ergattert. Und
Ja.
das ist der Vorteil, wenn man einmal im Fanclub ist, in einem St. Pauli-Fanclub. Wir sehen uns drin und wir haben es geschafft, mit ein paar Leuten dabei zu sein. Auch wenn die Generalprobe gegen Braunschweig ja schiefgegangen ist. Aber
für
der
beide,
HSV hat ja auch
insofern.
nicht
Ja,
überzeugt.
das Derby HSV gegen St. Pauli, welches möglicherweise mitentscheidend sein wird im Aufstiegsrennen, haben wir dann auch nochmal zum Thema gemacht. Jetzt aber hören wir uns erstmal Ulis Reportage zum Thema Funny Skippers und deutsche Teammeisterschaft an.
Ja, ich bin hier in der Halle des MTV Treubund an der Uelzener Straße. Ich bin bei den Rope Skippern des MTV Treubund, den Funny Skippers. Im Hintergrund sind einige oder viele Mädels aktiv und springen Seil, machen ihre Übungen und sind ganz aktiv. Ich bin hier, weil wir einfach mal den Rope Skipping vorstellen wollen. Viele Hörerinnen und Hörer kennen das wahrscheinlich nicht. Ich habe zwei Experten bei mir sitzen, die beide sehr erfolgreich Rope Skipping beim MTV Treubund machen. Man kann schon fast sagen, ohne Anja und Uwe Nielsen würde es so erfolgreichen Rope Skipping in Lüneburg und beim MTV Treubund und auch deutschlandweit wahrscheinlich nicht geben. Ich möchte euch mal kurz vorstellen, die beiden. Hallo Anja Nielsen.
Ja, hallo, ich bin bei den Funny Skippers oder mein Mann und ich leiten die Funny Skippers seit 1998, also dieses Jahr werden das 25 Jahre und wir haben schon einige Generationen trainiert in den 25 Jahren.
Und etliche Titel geholt, das muss man dazu sagen. Es ist schon fast Normalität, dass die Funny Skippers Titel bei den deutschen Meisterschaften holen. Jetzt gerade bei den Einzelmeisterschaften waren es Lina Möller und Janine List, die wieder zwei Einzeltitel geholt haben. Uwe Nielsen sitzt mir auch gegenüber. Vielleicht stellst du dich auch noch einmal vor.
Ja, hallo, ich bin der Uwe. Ja, ich bin auch einer der Haupttrainer hier beim MTV Treubund in Lüneburg für die Abteilung Rope Skipping. Auch seit 1998, also wir haben zusammen natürlich das aufgebaut und
Ja, Wahnsinn, fast 25 Jahre, ne? Das ist ja ein Teil eures Lebens, den ihr nur mit Rope Skipping und wahrscheinlich viele Wochenenden dann mit dem Wettkampfsport verbracht habt, ne? Das kann man
Ja,
wahrscheinlich so
wir,
sagen, ne?
genau. Da kommen schon einige Stunden zusammen,
Ja,
auf jeden
genau.
Fall.
Ja. Aber es muss euch ja Spaß machen, weil sonst würdet ihr es nicht 25 Jahre machen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau,
auf jeden Fall.
ja.
Ja, es ist auch so, dass es ein besonderes Event am Ende diesen Monats gibt, nämlich die Deutsche Teammeisterschaft. Die werden hier in Lüneburg stattfinden. Da werden wir auch gleich drüber reden. Wir wollen aber damit beginnen, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal Rope Skipping ein bisschen erklären. Was ist Rope Skipping? Was ist das Spezielle, das Faszinierende daran? Wie funktioniert Wettkampf? Ja, vielleicht könnt ihr dazu einfach mal was sagen.
Also Rope Skipping ist umschrieben als leistungsorientierter, funktioneller Sport. Und ich glaube, das Faszinierende am Rope Skipping ist, dass jeder schon mal übers Seil gesprungen ist, in seiner Kindheit einmal schon mal drüber gesprungen, vielleicht auch die Arme mal gekreuzt hat oder vielleicht auch das Seil zweimal unter den Füßen durchgezogen hat. Und jeder hat das mal ausprobiert in seiner Kindheit. Und wenn man das sieht, was daraus geworden ist und wie sich dieser Sport entwickelt hat, das ist, glaube ich, das, was die Leute an diesem Sport fasziniert.
Ja, das hört sich spannend an. Habt ihr selber eigentlich in eurer Kindheit das auch gemacht oder wie seid ihr zum Rope Skipping gekommen?
Ja, zum Rope Skipping sind wir gekommen tatsächlich erst 1998.
Okay.
Das hat eine kleine Vorgeschichte. Rope Skipping war noch keine Sportart des Deutschen Turnerbundes.
Okay.
Und das hat so angefangen, dass einige Vereine in Deutschland auf Show-Ebene durch Deutschland getourt sind.
Ja.
Und wir hatten im Rahmen des Jubiläums des Vereins MTV Treubund eine Showgruppe zu Gast. Und die haben wir betreut. Das war reiner Zufall. Und da haben wir den Trainer seinerzeit kennengelernt und der hat uns ermutigt, das hier in Lüneburg anzubieten. Das war hier quasi unbekannt in Norddeutschland. Das war aber tatsächlich schon mehr in Mitteldeutschland, in Süddeutschland schon verbreiteter als hier.
Da gab es auch schon Wettbewerbe?
Da gab es Wettbewerbe, aber eben noch keine offiziell anerkannten des Deutschen Turnerbundes.
Okay.
Ja. Die Sportart Rope Skipping wurde offiziell 2002 vom Deutschen Turnerbund anerkannt und aufgenommen ins Programm. Seitdem gibt es eben strukturierte, macht die Landesverbände halt Landeswettkämpfe, Vorqualifikationswettkämpfe, deutsche Meisterschaften und Qualifikation zu internationalen Wettkämpfen.
Und wie muss man sich diese Wettbewerbe vorstellen? Also man kann da ja nicht einfach hingehen und ein bisschen Seil springen, sondern es gibt bestimmte Voraussetzungen, wie man das macht. Erklär doch mal, was man genau machen muss.
Genau, es gibt auf jeden Fall Speed-Disziplin, da geht es um Schnelligkeit und es gibt Freestyle-Disziplin, die gibt es mit Einzelseilen, die gibt es auch mit mehreren Seilen, in denen mehrere Springer auch drin sind. Und da kommt es halt immer auf Schwierigkeitsgrade drauf an und auch auf die Kreativität, wie man so einen Freestyle auf eine Musik gut zusammenstellt.
Okay.
Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange braucht man, um sowas machen zu können? Also so eine Kür, so ein Freestyle, wie lange muss man trainiert haben, um das zu können?
Also es kommt ja immer darauf an, wie schnell der Einzelne auch lernt und das umsetzen kann.
Ja.
Also ich würde mal sagen, man braucht schon mehrere Wochen oder auch Monate, um einen bestimmten Level erstmal zu erreichen, um diesen bestimmten Schwierigkeitsgrad auch hinzukriegen, um wettbewerbsfähig zu sein.
Ja.
Und das bedeutet auch viel Training.
Okay. Ja. Wie viele Mädchen und Jungs habt ihr überhaupt Jungs im Moment? Ich weiß, früher hattet ihr auch Jungs, die auch gleich sehr erfolgreich waren. So viele Jungs gibt es nicht beim Rope Skipping. Ne? Das meiste sind wahrscheinlich 95% Mädchen. Oder,
In Deutschland gibt es tatsächlich nicht viele Jungs, die das machen. Das ist aber auch dem geschuldet, weil Deutschland eigentlich eine Mannschaftssportart, eine Nation ist der Mannschaftssportarten.
Stimmt.
In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Wenn man jetzt in die USA geht oder nach Asien, da gibt es ganz, ganz viele männliche Athleten im Rope Skipping.
Ja, ich habe Videos bei YouTube gesehen, um mich vorzubereiten. Das ist Wahnsinn, wie schnell die mit ihren Seilen da unterwegs sind.
Ja.
Ne?
Wir hatten auch ein paar Jungs, die waren auch ganz erfolgreich.
Ja.
Zum Beispiel Tom Polk hat ein paar Jahre hier ganz lange.
Das ist der bekannteste eigentlich, der mehrmals deutscher Meister auch war.
Du steigst ja quasi ein am Anfang mit Einsteigerwettkämpfen, du arbeitest dich ja hoch, du trainierst viel, arbeitest an deiner Athletik, an der Ausdauer, wie es halt jeder anderen Sportart auch ist, bis du halt irgendwann mal in der Lage bist, so einen Freestyle oder auch im Speed das durchzuhalten und durchzuspringen. Das ist
wie lange springt man da? Also diese Freestyle, ist der immer festgelegt auf eine gewisse Zeit?
Also in Einsteigerwettkämpfen fangen die jungen Springer mit 30 bis 45 Sekunden an. Und wenn die dann nachher in die Landeswettkämpfe gehen und in die nationalen Wettkämpfe, dann sind das auf jeden Fall 75 Sekunden.
Okay. Okay, wow, das ist ganz schön lange, ne? Also da muss man richtig fit sein. Ja. Und das ist ja auch zur Musik, da sucht man sich eine eigene Musik aus oder wird die vorgegeben? Oder?
Nein, die suchen sich die Musik selber aus, weil auch die Musikalität wird bewertet vom Kampfgericht. Und das ist ganz wichtig, dass in den Freestyles auch Akzente gesetzt werden, dass man gut im Takt springt. Also das ist auf jeden Fall ein Wertungskriterium.
Also es geht nicht nur um die rein sportliche Geschichte, sondern auch um den künstlerischen, die künstlerische Gestaltung. Ja. Und,
Also so ein Kampfgericht beim Ropeskipping ist fast aufgebaut wie beim Turnen. Okay. Es gibt sogenannte Pflichtelemente, was Kreativitätskampfrichter entscheiden. Dann gibt es Ausführung und natürlich auch die Musikumsetzung, Flächenausnutzung und so weiter. Wie bewegt man sich? Dazu kommt das Turnerische. Parallel wird ja auch geturnt. Und da gibt es den reinen Level-Kampfrichter. Der bewertet wirklich nur den Schwierigkeitsgrad der Sprünge.
Okay. Spannend. Und wie groß ist eure Gruppe im Moment? Also wie viel Ropeskipper habt ihr hier beim MTV?
Also wir haben jetzt hier in diesem Wettkampfbereich haben wir so um die 30 Springerinnen. Mhm. Insgesamt besteht unsere Abteilung so aus ungefähr 80 Springern.
Also okay, das ist ja ein Unterschied.
Wir haben wirklich einen guten Zulauf im Nachwuchsbereich. Auch Einsteiger, viele, die interessiert sind, die vorbeikommen, genau.
Und mit wie vielen Jahren sollte man anfangen? Oder kann man auch mit 16 noch anfangen oder ist es zu spät?
Nein, also wir haben durchaus schon Mädchen gehabt, die sind mit 12, 13 eingestiegen, die sind dann meistens aus einer anderen Sportart gekommen, aber es bietet sich schon an, mit 6 Jahren anzufangen.
Okay, also die ersten, wenn man selber einmal Seil springen kann, dann darf man auch kommen und kann dabei sein.
Genau.
Also, das heißt, ihr habt die ganze Woche Training mit verschiedenen Altersstufen und
okay. Genau, das heißt, es fängt so mit den Kleinsten an, so ab 6 Jahren. Und dann geht
wenn ich hier jetzt auch so gucke in die Halle, ist so alles dabei, ne?
Alle Altersklassen.
Alle Altersklassen, ne? Von 6 bis, was ist das, 18 oder was sind die Ältesten? Oder über 18 dann sogar?
Ja. Also bei uns über 18, die sind jetzt so 20, aber national und auch international ist das Alter tatsächlich sehr hoch. Also international wettbewerbsfähig, also auf Weltmeisterschaften. Ja. Gibt es Springerinnen und Springer mit Mitte 30, die auch vollkommen wettbewerbsfähig sind. Also
das ist spannend, weil sonst, wenn ihr uns die Artikel immer oder die Ergebnisse bringt, sind die meistens so bis 18, 19, 20, dann gehen sie irgendwo hin studieren oder weg aus Lüneburg. Und dann
bei uns ist das
hier in Lüneburg ist das so. Ne? Und dann,
man muss dazu auch sagen, dass natürlich Ropeskipping ist ja nicht nur ein Wettkampfsport.
Ja.
Das ist ja wie andere Sportarten auch. Das gibt es ja auch im Breitensportbereich. Also bei uns machen natürlich lange nicht alle Wettkampf.
Ah, okay. Ne, das hätte ich jetzt gedacht, dass alle nur klassisch dabei sind und Wettkampf
In den jungen Altersklassen, unseren Einsteigergruppen, haben wir 2 davon in der Woche.
Ja.
Da wird erstmal rein breitensportmäßig trainiert. Also reines Seilspringen, Bewegung mit dem Seil.
Ja.
Die fangen quasi ganz von vorne an. Soll ja auch Spaß am Sport haben.
Naja, klar, das ist logisch. Ja nicht nur das ist eigentlich das Ziel. Also natürlich gibt es auch sportlichen Ehrgeiz, gar keine Frage, aber Spaß soll eigentlich immer dabei sein.
Das entwickelt sich quasi von alleine später.
Ja.
Wer in den Wettkampfbereich eintauchen will, der tut das dann irgendwann.
Das wusste ich gar nicht. Das ist ganz spannend, weil ich bin natürlich nur hierher gekommen, weil ich dachte, ne, Team Deutsche Meisterschaften sind in Lüneburg und ihr seid bei Einzelmeisterschaften immer erfolgreich, aber das ist auch Turnerinnen oder Springerinnen gibt, die das aus Lust an der Freude machen. Das ist
auf jeden Fall
interessant. Ja. Okay, Ja, wollen wir mal zu der Meisterschaft kommen, die Ende April hier in Lüneburg, nicht hier in der Uelzener Straße, sondern am MTV Sportpark oben Richtung Vögelsen, wie heißt die, Wienebüttler Straße? Nee,
Wienebüttler
Weg, genau.
Sportpark
Kreideberg, so heißt es offiziell, genau. Ja, erzählt doch mal, was für eine Veranstaltung habt ihr da hier nach Lüneburg geholt?
Also wir haben hier die deutschen Teammeisterschaften und das Bundesfinale, das ist über 2 Tage aufgeteilt. Und während dieser Meisterschaften finden auch die deutschen Wheel- und die deutschen Triad-Meisterschaften statt.
Okay, das musst du vielleicht nochmal erklären, was das genau bedeutet.
Also ein Wheel besteht aus 2 Personen, jeder hat ein Seil und die schwingen die Seile nacheinander in Mühlenbewegung.
Okay.
Und da drin finden Schwingertricks statt, da finden Turnelemente statt und das natürlich auch wieder mit der Musikalität verbunden. Dann gibt es die Triad-Meisterschaften, das ist ein Double Dutch, das sind also 2 ineinander schwingende Seile. Das gibt es praktisch auch jetzt bei den normalen deutschen Meisterschaften, wo maximal 2 drin springen und bei diesen Triad-Meisterschaften springen 3 in diesem Double-Dutch-Seilen.
Wow.
Genau.
Und das funktioniert?
Wenn man lange übt,
funktioniert. Aber das hört sich nach sehr, sehr schwierigem an, weil man richtig gut sein muss, um das zu können. Ne?
Das ist sehr herausfordernd, absolut.
Also gut, ich habe das bei euch schon gesehen, wenn ihr mal so unterwegs seid. Ihr wart ja auch nicht nur auf Meisterschaften, sondern auch bei den, ich weiß, der Tag des Niedersachsen. Und ihr seid ja auch oft mit vielen Gruppen noch unterwegs, außerhalb vom Wettkampf. Ne?
Genau.
Da könnt ihr oder führt ihr sowas ja öfter auch mal vor.
Ja.
Ne?
Das, aber bei diesen beiden Meisterschaften geht es halt auch um Qualifikationen.
Und man muss sich ja auch für die deutschen Meisterschaften qualifizieren.
Ja.
Da kann also nicht jeder hin.
Ja.
Da gibt es Leistungsklassen. Und das, wie viele Teilnehmer und oder Teilnehmerinnen sind da vor Ort? Wisst ihr das? Wie viele da sein werden und wie viele Vereine?
Also wir haben beim Bundesfinale sind es ca. 150 Athleten aus ca. 30 Vereinen. Und bei den Wheel-Meisterschaften sind es nochmal um die 80.
Ja.
Und Armstrong Trite sind es auch nochmal um die 30. Also wenn man das auf den ganzen Tag zusammenrechnet, das findet alles am Samstag statt.
Ja.
Und die deutschen Teammeisterschaften, die ist relativ voll dieses Jahr.
Okay.
Weil die Weltmeisterschaft ja 2020 ausgefallen ist durch die Corona-Zeit.
Ja.
Und der neue Weltverband jetzt dieses Jahr natürlich das erste Mal unter dem Dach des neuen Weltverbandes die Weltmeisterschaft austrägt, sind alle sehr interessiert, deswegen ist es sehr voll. Da waren sehr viele auf den Landesqualifikationen.
Okay.
Und wir haben hier 250 Athleten bei den Deutschen aus circa knapp 40 Vereinen.
Aus 36
Vereine.
Wahnsinn. Ja, okay. Du bist ja auch, ne, wenn ich das nebenbei mal kurz einhaken darf, du bist auch auf Bundesebene als Trainer dabei. Ist das richtig, dass du jetzt auch Bundestrainer bist und nicht nur MTV-Trainer?
Ich gehöre mit zum Bundestrainerstab.
Ah, okay.
Genau, weil ich bin der Vorsitzende des Technischen Komitees im Deutschen Turnerbund für Berufsgebiet.
Ja.
Mittlerweile.
Okay. Es reichte nicht, dass du hier beim MTV die ganze Zeit aktiv bist, dann musst du auch noch bundesweit.
Man weiß ja, zu solchen Jobs kommt man ja meistens etwas unfreiwillig.
Ja. Du hast ihn dir also nicht ausgesucht.
Aber tatsächlich bin ich bei den internationalen Sachen dabei. Also ich bin auch mit dem Trainerstab, also im gesamten Delegationsstab, als Delegationsleiter. Ich habe aber noch, das sind aber noch viele andere dabei.
Ja, okay. Ja. Aber gut, 36 Vereine aus ganz Deutschland. Gibt es Hochburgen neben Lüneburg? Also neben dem Fanny gibt es noch andere Meister, noch andere Mannschaften, beziehungsweise gibt es Vereine oder Regionen in Deutschland, die Rope Skipping so auszeichnen? Oder?
Also als wir mit dem Wettkampfsport angefangen haben, war die größte Konkurrenz immer Rüsselsheim.
Okay.
Die sind auch immer noch Konkurrenten für uns, aber es gibt auch eine sehr große Konkurrenz aus Neutraubingen, also die Bayern.
Aha.
Aber eigentlich aus dem gesamten Bundesgebiet. Also es kommt immer so ein bisschen auch auf die Disziplinen an, aber zum Beispiel auch aus der Pfalz, aus Oberstein, wo jetzt die Einzelmeisterschaften stattgefunden haben. Das ist auch eine sehr starke Konkurrenz.
Mhm.
Aus Stuttgart gibt es so einen kleinen Stadtteil Zuffenhausen, da kommt auch sehr starke Konkurrenz her.
Okay.
Ja, es verteilt sich
also
schon über die Republik.
Deutschlandweit,
ja. Genau.
Okay. Und ihr, wie habt ihr euch beworben für die Meisterschaften oder warum wird das jetzt in Lüneburg stattfinden? Es ist ja nicht das erste Mal, dass es jetzt da beim MTV ist, sondern das zweite oder dritte Mal mittlerweile, oder?
Genau, also unser Verein hat ein 175-jähriges Jubiläum dieses Jahr und im Rahmen dieses Jubiläums werden die deutschen Meisterschaften ausgetragen.
Das heißt, der Verband hat gesagt, okay, der MTV wird 175 und...
beworben haben wir uns natürlich schon.
Ja.
Also
haben
letzten Sommer beworben, es gab auch mehrere Bewerber.
Ah, okay.
Aber wir waren recht früh mit der Bewerbung
und
daher hat es am Ende, das wird ja immer entschieden vom DTW-Bereichsvorstand mit. Da haben wir letztendlich den Zuschlag bekommen, da waren wir ganz glücklich.
Was bedeutet das für euch an Arbeit? Also das ist ja auch nicht mal so eben mit links gemacht, so eine Meisterschaft. Und wenn ihr sagt, ihr 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, da muss es ja wahrscheinlich Catering und Unterbringung und die Wettbewerbe, die zeitliche Einordnung, also... hört sich nach sehr viel Arbeit an.
Das ist es tatsächlich auch. Also so diese Listen für den Wettkampf, die werden natürlich vom Deutschen Turnerbund gemacht.
Ne?
Das wird vorgegeben.
Ja,
aber alles, was wir hier vor Ort haben, ist wirklich schon sehr viel Arbeit. Mhm. Aber wir haben die Eltern der Springer, die uns da mit zur
also
Verfügung stehen.
Also ihr habt ein Helferteam wahrscheinlich.
Wir haben ein Helferteam und auch aus meinen anderen Gruppen meine Teilnehmer, die uns da unterstützen, auch mit Essen und teilweise auch mit Geldern. Und also wir haben schon Unterstützung von sehr vielen Seiten.
Training.
Natürlich suchen wir auch immer Unterstützer. Das ist bei unserem Sport immer nicht so ganz so einfach, dass wir mal jemanden finden, der uns auch was spendet. Ein bisschen Geld brauchen wir ja doch immer.
Ja.
Also die Meisterschaft wird ja durchgeführt vom Deutschen Turnerbund.
Ja.
Die bringen ja auch alles mit. Aber wir haben halt den ganzen Rahmen zu bestellen.
Ja.
Versuchen natürlich auch Livestreams zu organisieren und solche Geschichten. Das ist ja mittlerweile auch so.
Ja, die letzte Meisterschaft habe ich gesehen, konnte man auch auf YouTube sehen. Die wurde gestreamt, jeder Wettbewerb. Und das ist ja auch neu, ne? Das war ja auch nicht vor 10, 15 Jahren so. Oder das wird also auch immer professioneller bei euch beim Wurfsgewinn, muss man sagen. Aber ihr seid in den Vorbereitungen so, ich meine, es sind noch knapp 2 Wochen. Wir sind jetzt, diese Aufnahme machen wir knapp 2 Wochen vorher.
Ja.
Ist es noch einiges zu tun oder seid ihr schon so, dass ihr sagen könntet, wir können bald beginnen?
Also wir haben schon noch einiges zu tun. Also es ist wirklich alles noch in der Planung, aber wir sind da ganz optimistisch.
Okay.
Also wir können uns auf unsere Helfer verlassen und wir sind ja auch immer dran, sowohl im sportlichen Bereich als auch im organisatorischen Bereich.
Ja.
Und ja, wir gehen davon aus, dass das eine gelungene Veranstaltung wird.
Das hört sich doch gut an. Wer nimmt denn vom MTV Treubund oder von den Funny Skippers, wie seid ihr überhaupt auf den Namen gekommen? Vielleicht das nochmal kurz als Einschub, Funny Skippers, so heißt er ja von Anfang an.
Ja.
Wer kam auf die Idee für den Namen?
Also ich habe, bevor wir mit Ropeskipping angefangen haben, habe ich mal eine Step-Aerobic geleitet.
Mhm. Ja.
Und die hießen die Happy Steppers. Das war von diesem Lied abgeleitet, Hot Steppers.
Ja.
Und ich fand das so schön, habe die Happy Steppers genannt. Mhm. Diese Gruppe gab es ja irgendwann nicht mehr.
Ja.
Und von da ist es zu den Funny Skippers gekommen. Das war so ein bisschen ähnlich.
So ein bisschen um die Ecke gedacht.
Es ist so ein bisschen in die
Richtung. Das war ganz lustig. Wir fühlten uns damals immer so ein bisschen genötigt, den Namen zu finden.
Okay.
Weil das war so gang und gäbe in Deutschland bei den Vereinen, dass sie ihre Gruppen irgendeinen Namen gegeben haben.
Mhm.
Da reicht jetzt nicht der Vereinsname.
Ja.
Da musste irgendwas Lustiges her. Und dann haben wir lange ein bisschen überlegt und irgendwann kam da Funny Skippers.
Naja, in eurem Logo ist ja auch der Känguru mit drin.
Genau.
So, das passt ja auch so mit Springen und so. Das, und das hat wirklich jeder Verein in Deutschland? Also das,
ganz viele.
Ganz viele haben dann auch so einen lustigen so einen zweiten Namen noch. So einen
Jumping Swans und wie sie alle heißen.
Ja, Burning Ropes und
so komische Namen.
Ja, wobei dieses Funny Skippers natürlich auch in Lüneburg schon so, das kennt halt jeder. Ne? Also ihr seid nicht irgendwie die Rope Skipper des MTV Treubund, sondern ihr seid die Funny Skippers. Ne? Das ist irgendwie, egal wo, wenn ihr irgendwo auftretet, ist das so, dann kommen die Funny Skippers.
Ja.
Also es ist schon sehr prägend auch so im Sportgeschehen von Lüneburg drin. Ne? Also das finde ich, im Nachhinein ist es eine coole Geschichte gewesen, das so bekannt zu sein, glaube ich. Das ist nicht das Schlechteste gewesen, dass ich das so ausgedacht habe.
Ja, da sind wir auch ganz froh drüber. Aber wir haben auch viel dran gearbeitet natürlich.
Ja. Naja, die Marke ist ja auch immer größer geworden, das muss man sagen. Ne?
Ja.
Seid ja wirklich eine sehr bekannte Gruppe, auch die man auch nebenbei buchen kann und für Veranstaltungen.
Ja.
Und ihr seid ja in vielen aufgetreten. Hier das Feuerwerk der Turnkunst, was gerade vor kurzem in der ausverkauften Arena war. Da hattet ihr einen Gastauftritt mit. Also ihr habt schon euren Namen so im deutschen Turnerbund. Ja,
solche
Sachen
sind natürlich schön, weil das immer zum einen zum anderen bringt.
Ja.
Wir springen jetzt auch bei der Eröffnung des Turnfestes, also die richtige Eröffnung.
Der ist die richtige das große Turnfest, wo die Ropeskipper sind, sondern alle Turnarten und alle Sportarten, die im Deutschen Turnerbund organisiert sind.
Das beschert uns immer schöne Nach-Events,
wenn klar.
man sowas gemacht hat.
Ne? Das ist super. Ja. Gut, kommen wir zurück auf die Mannschaften. Also wer von euch, von den Funny Skippers, wird bei den deutschen Teammeisterschaften dabei sein?
Also wir haben unterschiedliche Altersklassen am Start. Wir haben ein ganz junges Team dabei.
Mhm.
Das ist die Altersklasse 4. Die sind 12 und 13 Jahre alt und die sind auch das allererste Mal dabei mit 3 Disziplinen.
Okay, wow.
Dann haben
die erste große Veranstaltung. Die mussten sich dafür qualifizieren, sicherlich bei den Landesmeisterschaften.
Bei den Landesmeisterschaften.
Und, was muss man da erreichen? Muss man unter die ersten 3 kommen oder wie gibt es da so ein...
Also man kann nur die ersten 3 kommen. Es geht tatsächlich nach Punkten.
Okay, nach Punkten. Also muss eine gewisse Punktzahl erreichen, um dich zu qualifizieren.
Wenn man im Gold-Silber-Bronze-Rang steht, braucht man etwas weniger Punkte als am Platz 4. Da kann man es aber auch noch schaffen, über eine gewisse Punktzahl.
Ja, verstehe. Ja. Mhm. Also man könnte einen guten Jahrgang haben, der meinetwegen die ersten 5 Plätze super Punktzahlen alle haben, dann könnten sich auch alle für die DM qualifizieren und
theoretisch
oder
theoretisch
ja.
Mhm. Okay. Genau.
Ja.
Und dann haben wir, also die Kleinsten, die haben sich mit 3 Disziplinen qualifiziert. Dann haben wir 2 Teams in der AK3, die sind dann schon ein bisschen älter, die sind 14 und 15.
Ja.
Da haben sich 2 Teams qualifiziert mit mit allen Disziplinen. Also das besteht aus 8 Einzeldisziplinen.
Okay.
Und die müssen sie dann tatsächlich auch alle
das
bei
diesen Das heißt, jeder der Mannschaft springen. Muss diese 8 Disziplinen dann
Nicht jeder. Es gibt Zweier Freestyles, es gibt Vierer Freestyles. Also das ist dann über das gesamte Team aufgeteilt. Aber das Team an sich springt 8 Disziplinen.
Mhm. Okay. Also bei der, vielleicht zum Verständnis, bei der Deutschen Meisterschaft gibt es diese 8 Disziplinen beim Team.
Ja.
Und in jeder Disziplin kann man deutscher Meister werden.
Okay.
Und wenn, was Anja eben sagte, ein Team es schafft, auf der Landesmeisterschaft sich für alle 8 zu qualifizieren, dann ist das ein sogenanntes All-Over-Team. Und dann kann man zum Schluss noch eine All-Over-Ehrung erreichen.
Das ist dann quasi die Krönung der Deutschen Meisterschaft, wenn du von allen, also aus allen zusammen. Aber du könntest theoretisch auch nur in 2 Teildisziplinen deutscher Meister werden und kannst dich dann deutscher Meister nennen als das Team auch. Und aber der overall deutsche Meister hat noch die ist dann quasi der beste von allen Einzeldisziplinen gemeinsam.
Genau. Also früher war es tatsächlich so, dass es nur diese overall Teams gab und dann wurde man auch nur mit diesen ganzen Disziplinen deutscher Meister. Und das hat sich jetzt aber so Neuerungen eingetreten und jetzt kann man praktisch in jeder Disziplin deutscher Meister werden, was das Ganze auch noch attraktiver macht, weil der Anreiz ist ja einfach höher.
Dass du mehr Chancen hast, dass jemand mehr Chancen hat, Meister zu werden.
Okay, ja. Und international wird jetzt auch so qualifiziert auf diese Einzeldisziplin.
Mhm. Ah, okay. Das heißt, auch international gibt es auch diese 8 Einzeldisziplinen. Ja. Und, und das ist jetzt ganz neu oder warum betont ihr das gerade?
Ja, okay. In dem neuen Weltverband ist das neu eingeführt worden.
Ah, okay. Mhm. Und das ist gut? Findet ihr das sinnvoll? Oder, das
also am Anfang war es so ein bisschen schwierig, weil also gerade bei den jüngeren Altersklassen ist es sehr viel wert, wenn die auch im Team stehen, einfach auch um diesen Teamgeist kennenzulernen.
Ne? Ja, das, was wir gesagt haben, Mannschaftssport Deutschland ist ein klassisches Land von Mannschaftssport.
Ja, genau.
Und,
das hat ja auch so ein bisschen den pädagogischen Hintergrund. Ja. Das ist eigentlich schön, das gerade in jungen Jahren mit so einem Team zusammenzuwachsen. Mhm. Auf der anderen Seite erhöht es natürlich die Chancen auf Meistertitel.
Ja, klar.
Und das, den Gedanken verfolgen wir natürlich.
Ja, auch das ist schön, wenn du dann sagen kannst, du bist deutscher Meister geworden oder Zweiter oder Dritter in der der Disziplin.
Genau.
Das ist, ist für gerade für junge Menschen natürlich auch was Motivierendes. Ne?
Absolut, Genau. Ja, dann haben wir noch die AK1 dabei. Die sind auch in Teildisziplinen dabei und AK2 haben wir einen Zweier-Freestyle dabei. Also es sind alle Altersklassen vertreten.
Okay, wie viele Teilnehmer sind es insgesamt, die ihr habt? Jetzt kannst du das so schnell sagen oder?
Oh je. Müssen wir mal eben rechnen.
Über 20.
Okay. Über 20?
Ja, über
20, Und das ist sehr positiv oder habt ihr damit gerechnet oder wie ist da euer Blick so?
Ja, gehofft.
Gehofft.
Ja, aber wir haben es dann doch besser, also unser Training hat dann doch sich besser ausgezahlt auf der Landesmeisterschaft, als wir eigentlich erwartet hatten. Das war ein positiver Effekt.
Ja.
Und wir sind jetzt eigentlich total glücklich, dass wir so viele auf diese Meisterschaft gebracht haben.
Okay. Gerade zu Hause ist es ja schön, wenn man dann auch viele hat, viele Leute kommen können, wenn Oma, Opa, Onkel, Tante kommen und dann auf der Tribüne sitzen und dann ihre Enkel oder ihre Kinder sehen können, das ist natürlich super.
Genau.
Ne? Das ist von Vorteil, genau. Ja, wollen wir mal eine Mannschaft vorstellen?
Ja.
Vielleicht habt ihr jemanden da, der, ich meine, ihr habt genug da, weil es sind ja 30 Leute hier und jetzt gucken uns ganz viele an, aber die Entscheidenden kommen noch nicht. Doch, jetzt kommen
jetzt
sie. Jetzt kommen sie. Hi Mädels, setzt euch. Welche Mannschaft, vielleicht sagst du einmal, welche Mannschaft wir jetzt gerade hier haben.
Das ist ein AK3-Team und dieses AK3-Team, das hat sich im Overall qualifiziert, also mit allen 8 Disziplinen.
Also mit allen 8 Disziplinen,
Ja,
vielleicht stellt ihr euch einzeln mal vor. Ich gehe euch einzeln durch, fange hier an. Du sagst mal, wie du heißt und
Ich bin Thialda.
Und welche Disziplinen springst du?
Ich springe Double Dutch Speed Relay und Vierer Double Dutch.
Okay. Ich bin Nelly und ich springe 3x40 Speed und Vierer Single.
Okay. Ich bin Frieda und ich springe alle 8 Disziplinen.
Ich bin Elise und ich springe 4x30 Speed, Double Dutch Speed, Double Dutch Speed Sprint und Dreier Double Dutch.
Ich bin Anna und ich springe auch alle.
Okay, vielleicht müssen wir diese Dreier Double Dutch und so noch einmal kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so genau wissen. Ja. Was heißt das genau?
Also Dreier Double Dutch sind zwei ineinander schwingende längere Seile und da drin turnt jemand. Also zum größten Teil sind das akrobatische Elemente, kann auch mit Schwingertricks stattfinden.
Ja.
Und das gibt es zu dritt und auch zu viert oder diesen gesonderten Wettkampf auch zu fünf.
Okay. Was macht dir besonders Spaß? Also welche Disziplin liegt dir am meisten?
Also ich finde Dreier Double Dutch sehr cool, weil man da so zu dritt zusammenarbeitet und auch turnen kann im Seil.
Ja.
Und da können halt die Schwinger was machen und die Springer, die im Seil springen.
Das macht sehr Spaß. Wie lange habt ihr das jetzt schon so trainiert, dass es jetzt so klappt, dass ihr bei der Deutschen Meisterschaft dabei seid?
Also wir zu dritt sind jetzt seit einem Jahr oder schon über einem Jahr, zwei Jahre oder so in einem Team und üben das auch zu dritt und es klappt ganz gut.
Das seid ihr drei?
Ihr drei,
okay. Und was erwartest du dir jetzt persönlich von der DM?
Also ich hoffe, dass wir uns wenigstens in ein, zwei Sachen für die WM qualifizieren. Und ich denke, wir haben da vor allem eine gute Chance bei den Speed-Disziplinen.
Okay. Für die WM zu qualifizieren, wenn man bei der DM gewinnt, qualifiziert man sich gleich für die WM?
Das geht nach Ranking, also da hat sich auch etwas geändert. Das war früher nach Platzierung, jetzt geht es nach Ranking und da kommt es halt immer drauf an, auf welchem Rang man steht. Mhm. Und das ist bei 8 Disziplinen, muss man immer gucken, wie gut oder wie schlecht man war und wie gut oder wie schlecht die Konkurrenz war. Also das ist sehr kompliziert, das jetzt
Das reicht. Vielleicht noch einmal.
Ja, da muss man dazu ergänzen, dass die Mädchen natürlich versuchen, sich bei der Junior-WM zu qualifizieren.
Ja.
Das ist eine WM von 12 bis 15. Die wird, das ist gegliedert nach Altersklassen, weil die starten nicht gegen die 16-plus-WM, sondern eben 12 bis 15.
Ja.
Und da geht es halt nach Ranking und Deutschland darf so und so viele Plätze kriegen die zugesprochen und eben auch, wenn man diese Plätze erreicht, dann hat man einen Rankplatz erreicht für diese WM.
Und wo ist die WM?
Die ist in Colorado Springs in den USA.
Oh, ihr wollt in die USA? Ja, das kann ich verstehen. Da würde ich auch alles gehen. Und die Chancen sind gut, dass ihr euch qualifiziert? Oder,
Ja, also Uwe spricht uns gut zu. Wir werden mal sehen.
Erzähl mir doch mal, wie oft du so in der Woche trainierst.
Wir trainieren eigentlich dreimal die Woche. Mhm. Aber vorm Wettkampf trainieren wir 4 bis 5 Mal.
Das heißt, im Moment trainiert ihr 4 bis 5 Mal oder ist das schon vor dem Wettkampf oder noch 2 Wochen ist es hin?
Ja, wir trainieren jetzt.
Das heißt, ihr habt nichts anderes zu tun als zur Schule gehen, Rope Skipping, wieder zur Schule gehen oder hast du noch Chance, was anderes zu machen?
Also, nee, Rope Skipping ist mein einziges Hobby.
Okay, wie lange machst du schon Rope Skipping?
Seit ungefähr 6,5 Jahren.
Seit 6,5 Jahren. Das heißt, du bist wie alt jetzt?
Ich bin jetzt 13.
Also hast mit 6, 7 so angefangen?
Ja, genau.
Und wie bist du zum Rope Skipping gekommen?
Ich glaube, ich habe mich durch verschiedene Sportarten durchprobiert und immer mit einer Freundin zusammen.
Ja.
Und dann hat mir das sehr gut gefallen und dann habe ich das weitergemacht.
Was hast du vorher für Sportarten gemacht?
Also ich habe Leichtathletik ausprobiert und Hockey habe ich auch eine Zeit lang gespielt.
Schrotti?
Hockey?
Hockey kenne ich, Schrotti
ja,
nicht.
Genau, ja, genau, Hockey. Genau, und dann habe ich irgendwann Rope-Skipping ausprobiert und habe das dann weitergemacht.
Okay. Und wie lange bist du schon dabei?
Ich mache auch seit ungefähr 6,5 Jahren Rope-Skipping.
Und bist immer dabei geblieben oder hast du irgendwann gedacht, oh, die Uwe und Anja, die nerven mich so, jetzt ist aber mal Schluss und muss ich mal was anderes machen?
Nee, eigentlich nicht.
Und so lange macht ihr auch schon Wettbewerbe? Wie lange bis wann hast du deinen ersten Wettbewerb gemacht?
Ich glaube, 2015 war das ein Teamwettbewerb oder ein Einsteigerwettbewerb.
Ist es denn deine erste deutsche Meisterschaft, bei der du teilnimmst?
Vom Team her schon, weil die andere von Corona her abgesagt. Nee. Die andere wurde, weil unser Team auseinandergegangen ist, weil wir nur 4 waren.
Okay.
Und da wurde eine dann krank und darum konnten wir dann letztlich teilnehmen.
Ja.
Aber das hier ist jetzt wirklich mein erstes Team.
Okay. Als Team, so wie ihr jetzt hier zu 5 zusammensitzt, ist es das erste Mal, dass ihr so gemeinsam startet?
Ja.
Okay. Und was ist das Ziel? Also deutscher Meister werden?
Ja, also das wäre cool, aber deutscher Meister wird, glaube ich, schwer.
Wird schwer? Ja. Aber aufs Treppchen oder also Platz 1, 2 oder 3 oder wenn ihr nehmt ja an allen Wettbewerben teil, der Finger von Uwe und Anja gehen hoch, also tut ihr alles dafür, Erster, Zweiter oder Dritter zu werden.
Ja.
Gut, das hört sich doch gut an. Dann danke ich euch und ich drück die Daumen, dass es klappt.
Dankeschön.
Ja, das sehr motivierte junge Mädels, die Freude haben an dem Sport, ne? Kann man sagen, genau. Ja. Vielleicht sagt ihr nochmal zu dem Wochenende, wann die Leute kommen können, also wann genau es am Sonnabend losgeht und am Sonntag und ob es kostet es Eintritt oder wie viele Menschen können kommen, müssen sie vorreservieren, damit Plätze noch frei sind oder vielleicht sagt ihr da noch ein, zwei Sätze zu.
Nee, also vorreservieren braucht niemand. Ja. Wir gehen es an beiden Tagen um 10 Uhr mit den Wettkämpfen. Und wir nehmen einen kleinen Eintritt von 3 Euro pro Person.
Okay, das
und
ist ja
Kinder
sehr.
Jugendliche bis 14 Jahre frei.
Genau. Okay, an beiden Tagen. Und bis wann geht es dann? Also, wie lange wird es.
Also, es kann schon lang sein. Also, der Samstag ist schon lang. Wir haben das Team-Bundesfinale zuerst.
Ja.
Wie gesagt, zuerst mit den Speed-Disziplinen, dann die Freestyles, dann kommt der Wheel-Wettbewerb und am Ende noch der Tried-Wettbewerb. Also, das kann schon ein langer Tag werden.
Okay.
Bis abends.
Und als letztes sind immer die Siegerehrungen dann wahrscheinlich.
Ne? Genau. Oh,
auch an jedem Tag, auch am Sonntag gibt es schon die Siegerehrung vom Tag selber.
Ja.
Okay.
Deutsche, durch die hohe Teilnehmerzahl kann das auch ein langer Tag werden.
Ja. Okay. Also man muss sich Zeit mitnehmen, aber man kann auch essen und trinken, wahrscheinlich vor Ort. Da gibt es dann Möglichkeiten.
Genau.
Das heißt, es ist kein Problem, den ganzen Tag da zu sein und sich dort zu vergnügen. Und dabei
man
zu sein.
Genau.
Eure Tipps noch, was erwartet ihr an Platzierungen von euren Mädels? Also gibt es wieder wie beim Einzel-DM zwei deutsche Meistertitel oder was erwartet ihr?
Ich glaube, wir verlassen uns immer auf unseren Trainingszustand. Das ist, man kann immer nicht genau sagen. Klar wünschen wir uns immer Medaillen, gar keine Frage, aber wir kennen den Trainingsstand unserer Athleten. Und da kann man schon ein bisschen vorausgucken und sagen, naja, ein, zwei Medaillen sind vielleicht drin.
Ja.
Und wenn es drei werden, freuen wir uns auch. Also es ist natürlich immer auch Tagesform abhängig.
Ja, klar. Ja. Aber du hattest, wenn ich das kurz sagen darf, bei der Einzel-DM hattest du mir ja auch gesagt, naja, und da bei Lina haben wir schon gedacht, dass das es werden könnte. Und bei Janine und bei der und der war es dann ein bisschen überraschend. Also so ein bisschen im Gefühl habt ihr das wahrscheinlich schon. Und dadurch, dass ihr es auch schon so lange macht, wer dann was reißen kann und wer was nicht. Und,
also wenn es normal läuft, dann kann man sich das ja schon vorstellen, wo so ein bisschen was gehen könnte.
Ja.
Andererseits muss man auch, wenn es sich ein bisschen gemein anhört, immer so ein bisschen auf die Fehler der anderen hoffen.
Ja,
und man selber hat einen guten Tag und ein bisschen Glück spielt auch immer mit. Aber unser Motto ist immer so weit wie möglich vorne stehen und darauf hoffen wir einfach.
Das ist halt immer schwierig an solchen Tagen, weil du auch viele lange Reisen hast.
Na klar.
Du musst sie immer mental vorbereiten und dass sie auch an dem Tag genau liefern können. Dann auch.
Ja. Und gibt es denn sowas wie einen Heimvorteil? Also ist das jetzt ein Vorteil für euch, dass es hier in Lüneburg stattfindet?
Jein. Ja, also ich
ganz klares Jein.
Ja, genau.
Also ich würde es nicht wie beim Fußball sagen, wo es natürlich 20.000 Fans sind.
Naja, gut, klar.
Aber ich glaube, die Mädchen motiviert das schon, dass sie jetzt zu Hause vor ihren Freunden, Bekannten, Familien hier...
André kann das natürlich auch ein bisschen nervös machen, ne? Also wenn man weiß, da sitzt Oma, Opa und 20 aus dem Freundeskreis, das kann natürlich auch ein bisschen...
so ein bisschen auch
kommt auf die Persönlichkeit und so an, ne?
Der eine fühlt sich mehr unter Druck gesetzt, der andere empfindet das mehr als Motivation. Ja. Ich glaube, das ist so, doch so ein bisschen charakterabhängig.
Aber das ist ja auch das Gute am Sport. Man weiß wirklich nicht vorher, was passiert.
Nee,
es ist nicht klar, ob Person X oder Y es wirklich wird. Und das ist ja auch, deswegen lieben wir ja alle den Sport, weil es nicht vorhersehbar ist. Und
deswegen mögen wir den Wettkampfsport.
Ja, genau. Ja, dann danke ich euch für dieses offene Interview und kann nur allen Hörerinnen und Hörern sagen, kommt zu den Meisterschaften am 28., 29.? 29.30.
Genau.
Zum MTV Sportpark am Kreideberg oben und feuert die Lüneburger Rope-Skipperin.
Ja, genau.
Dann danke ich euch.
Vielen Dank. Ja, danke auch.
Ja, das Schöne am Sport ist, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Ach ja, da könnte man doch gleich richtig philosophisch werden. Aber im Ernst, die Fanny Skippers des MTV Treubund, sie gehören längst zur Lüneburger Sportszene, sind fest etabliert. Und wer sie schon mal gesehen hat, der weiß auch, was sie drauf haben. Da hat Uli ganz sicherlich nicht übertrieben. Und bei der Deutschen Meisterschaft Ende April wird es Top-Sport zu sehen geben. Das kann man sich bestimmt sehr gut angucken. Ich sitze aber jetzt hier nicht mit Uli, sondern mit Marcel Wulff vom TSV Gellersen. Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Eine schöne persönliche Erfahrung, auf die ich mich sehr freue heute. Ja, danke.
Sehr schön. Das freut uns auch. Marcel ist Fußball-Urgestein beim TSV Gellersen auf dem Heidberg. Viele von euch werden ihn natürlich auch kennen. Er spielt dort seit der G-Jugend mit einigen Jahren Unterbrechung, auch beim MTV Treubund war er aktiv. Und er ist großer HSV-Fan. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Zunächst mal sprechen wir über den TSV Gellersen. Marcel, 4 Niederlagen in Folge haben für euch jetzt aktuell den Sturz auf Abstiegsrang 15 zur Folge. Muss man sich Sorgen machen um den TSV?
Ja, wenn man jetzt die Statistik so sieht, könnte man das sicherlich denken. Jedoch haben wir jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind natürlich beim
Du. Duzmaschinen hier.
Genau, 4 Niederlagen in Folge. Das hört sich auf den ersten Blick nicht gut an. Da waren die ersten beiden Spiele in Stade und gegen Uelzen sicherlich fast der Tiefpunkt der Saison, würde ich fast sagen. Dann haben wir uns aber mannschaftsintern zusammengesetzt und das kam auch aus der Mannschaft selbst raus, dass wir was ändern müssen. Jeder hat was aufgeschrieben. Das war sehr gut. Jeder hat sich selbst reflektiert. Wir haben das uns vor Augen geführt, in der Kabine aufgehängt und tatsächlich läuft es seitdem besser. Wir haben dann gegen Hasefeld gespielt, gegen den Tabellenzweiten. Eine Halbzeit sehr, sehr gut mitgehalten und dann leider direkt nach der Halbzeit durch ein, wie so oft in der Saison, individuellen Fehler leider das 0-1 bekommen. Unglückliches Eigentor. Ich sag jetzt mal nicht, wer es war, das wäre gemein, aber es hätte jedem von uns passieren können. Und dann geht das gegen so eine Top-Mannschaft natürlich dann doof aus. Dann kriegst du schnell das zweite und dritte und dann war das Spiel leider auch durch. Jetzt haben wir am Wochenende wieder was draufgepackt, sind nach Bonn-Reihe gefahren. Da habe ich ein Spiel erlebt oder von außen leider ja nur gesehen, weil ich im Moment leider nicht mithelfen kann. Das war sehr, sehr, sehr bitter. Wir haben da wieder nach 10 Minuten auch wieder durch einen individuellen Fehler wieder mit 2-0 hinten gelegen. Dann haben wir uns aber am Schopf gepackt und haben das sensationell gespielt.
Sogar in Führung gegangen, ne?
Haben die Mannschaft richtig unter Druck gesetzt. Zur Halbzeit stand es dann 2-2 und nach der Halbzeit gehen wir tatsächlich auch noch in Führung. Dann muss man aber leider sagen, dass wir am Ende Federn haben lassen müssen und uns ist ein bisschen die Luft ausgegangen und dann ist das natürlich auch schwer. Der Platz war sehr tief, die haben uns so unter Druck gesetzt, haben ihre Türme da nach vorne gestellt und dann haben wir das 3-3 bekommen und mit der fast letzten Aktion wieder durch ein Eigentor das 3-4. Also wir waren alle am Boden zerstört gestern, aber diese beiden Auftritte gegen diese beiden richtig guten Mannschaften aus der Liga, mit die besten, was man ja auch am Tabellenstand sehen kann.
Genau.
Geben mir auf jeden Fall Hoffnung, dass wir das Ruder noch umreißen können. Und es ist noch alles drin. Wir haben noch 7 Spiele jetzt, davon 4 Heimspiele. Und gegen Mannschaften, gegen die wir auch gewinnen müssen. Und die nächsten beiden Spiele werden entscheidend sein. Jetzt gegen Westerzelle und Elsdorf. Das sind 2 direkte Konkurrenten. Und
also
da bin ich zuversichtlich.
Euch droht jetzt nicht die Luft auszugehen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also gerade die beiden letzten Spiele nach unserer internen Besprechung geben mir auf jeden Fall Hoffnung und wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu, natürlich in der Liga zu bleiben. Wir sind halt gerade in einem sehr, sehr negativen Strudel, was natürlich auch mit Unvermögen zu tun hat, aber leider auch sehr viel mit Unglück, was man jetzt auch in den letzten beiden Spielen, vor allem jetzt am Wochenende gesehen hat. Ich bin da richtig zuversichtlich, dass wir das packen und wir haben die Mentalität, wir haben die Spieler dafür und wir werden das packen.
Ihr habt auch vor allen Dingen die Erfahrung im Abstiegskampf. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Abstiegskampf, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, ist für euch keine Neuigkeit. Das kennt ihr aus den vergangenen Jahren und ihr wisst letzten Endes, wie man damit umgehen muss. Und das kann sich natürlich im Nachhinein, wie das auch in den vergangenen Jahren der Fall war, immer noch als sehr positiv und auch als matchentscheidend, sage ich jetzt mal, erweisen. Dass ihr wisst, was ihr im Endeffekt zu tun habt und wie sich so ein Abstiegskampf überhaupt anfühlt. Aber du hast es gesagt, jetzt wird's richtig heiß. Der VfL Westerzelle kommt jetzt am Sonntag. Das ist eine Mannschaft, die gerade einiges an Selbstvertrauen getankt hat. Darin ist auch der MTV Treubund nicht ganz unbeteiligt.
Das kann man so sagen, ja.
Wir haben das Bezirkspokal-Halbfinale gegen Westerzelle nämlich nach 3-0-Führung noch 3-4 verloren. Trotzdem ist das eine Mannschaft, die ihr schlagen müsst, um da jetzt wieder einen Kontrapunkt zu setzen, Zeichen zu setzen. Wie siehst du die Ausgangssituation von dem
Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel müssen wir einfach gewinnen, gerade zu Hause. Der Heidberg ist unser Faustpfand. Wir sind im gesicherten Mittelfeld, wenn man sich die Heimtabelle anguckt. Das große Problem von uns ist halt unsere Auswärtsschwäche. Da sind wir Letzter. Das ist ganz schlimm. Also wir haben nur 6 Punkte auswärts geholt. Ja, aber das Spiel jetzt gegen Westerzelle, das Hinspiel, das haben wir 2-1 verloren. Das wissen die selber nicht, wie sie das gewonnen haben. Wir haben da zur Halbzeit 1-0 geführt, müssten da mindestens drei Tore schießen, haben da teilweise Leute auf der Linie angeschossen. Aber das ist alles keine Ausrede. Das war einfach nicht gut, was wir da gemacht haben. Haben wir dann am Ende in der zweiten Halbzeit auch verdient verloren. Aber jetzt zu Hause müssen wir die einfach schlagen. Und was da jetzt in dem Pokalspiel abgegangen ist, ist auch richtig verrückt gewesen. Vor allem, weil ich ja auch noch ein paar Jungs von Treubund kenne. Ich habe mit ein paar Leuten geschrieben und da war ja auch eine gute Mannschaft auf dem Platz von Treubund, ja, mit Spielern mit Erfahrung. Ja, sowas passiert wahrscheinlich nur einmal in 10 oder 20 Jahren, so ein Spiel, aber ja, ist nun mal passiert. Die haben Selbstvertrauen dadurch getankt, die stehen jetzt im Finale. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt zu Hause da ein Feuerwerk abbrennen und mit der Einstellung vom Wochenende bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da 3 Punkte einfahren können.
Es sind jetzt noch 6 Spiele, du hast es 7 gesagt, einer von uns beiden muss sich verzählt haben. Auf jeden Fall
7 Spiele haben wir noch.
7 Spiele habt ihr noch.
Gut. Aber wir haben noch ein Nachholspiel gegen Idelsen.
Du wirst es besser wissen als ich, okay. Die meisten davon gegen Teams aus den unteren Tabellenregionen. Ihr hattet jetzt zuletzt eher die ganze Parade von oben, sage ich jetzt mal. Ja, es sind die Wochen der Endspiele für euch, keine Frage. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Die Wochen der Entscheidung, die Wochen der Endspiele gibt es nicht nur im Bereich der Fußball-Landesliga, sondern natürlich auch in den Profiligen, zum Beispiel in der zweiten Liga. Und jetzt kommen wir auf das zweite Thema, was ich mit dir gerne besprechen möchte. Der Blick über den Tellerrand, so nennen wir das hier bei uns. Am Freitag steht die Mutter aller Derbys hier im Norden auf dem Programm. Der HSV in der zweiten Fußball-Bundesliga empfängt den FC St. Pauli. Du bist, ja, wie wir eben schon festgestellt haben, quasi von Geburt an, etwas übertrieben gesagt, aber du bist großer HSV-Fan seit ewigen Zeiten.
So sieht's aus.
Ja. Marcel, mit welchen Gefühlen siehst du diesem Spiel entgegen? Ist es die pure Vorfreude, weil es einfach, ja, Spiele sind, für die man als Fußballfan und als Fußballer und als Fußballfan lebt? Oder ist es doch ein bisschen Angst auch als HSV-Fan? Wie gehst du es an?
Ja, wie so oft, wenn es um den HSV geht, um den großen HSV, wie es immer so schön heißt, gemischte Gefühle. Auf der einen Seite natürlich pure Vorfreude, weil das Derby natürlich was Besonderes ist in der Stadt und ja, generell auch in Deutschland, denke ich mal, weil es das nicht häufig gibt. In Berlin gibt es das noch in der ersten Liga, wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, wenn ich mir das so angucke, was da im Moment passiert. Ja. Aber ja, natürlich pure Vorfreude und aber auch jetzt Glück in dem Sinne, als dass St. Pauli gestern verloren hat, weil sie dann mit dem Sieg hätten wahrscheinlich noch am HSV vorbeiziehen können. Von der Warte her ist das ganz gut gelaufen, aber ja, unser HSV hat natürlich auch nicht geglänzt jetzt in Kaiserslautern. War mir aber schon fast klar, dass sie das verlieren, weil das oft so ist bei solchen Kampfspielen und gerade abends auf dem Betzenberg, da brennt ja die
Flutlicht,
Hütte.
Flutlicht auf dem Betzenberg, da haben schon ganz andere.
Da haben schon andere verloren, ja, vor ein paar Jahren, richtig. Und das war mir schon fast klar, dass sie das verlieren. Ja, aber ich denke schon, dass sie jetzt das Spiel gegen St. Pauli zu Hause gewinnen. Ja, zu Hause ist eine Riesenstimmung. Ich war jetzt auch tatsächlich letzte Woche gegen Hannover da bei dem 6-1. Das war einfach, ja, überragend.
Na, so ein 6-1, da ist natürlich eine überragende Stimmung dann da. Das ist
ja, das stimmt. Klar. Das habe ich auch so noch nie erlebt. Das war auch eine Premiere für mich, 6 Tore zu sehen. Und ich war sehr, sehr häufig in meiner Jugend da. Das war nicht so häufig der Fall. Ja, ich bin jetzt aber zuversichtlich, dass sie das hinkriegen. Es wird auch da bis zum Ende spannend bleiben. Ich habe mir das Restprogramm von allen 3 Mannschaften da oben angeguckt. Die spielen alle gegen Mannschaften von unten und auch teilweise gegen die gleichen. Also das wird bis zum letzten Spieltag so gehen. Ich bin sehr überrascht davon, dass Heidenheim so konstant ist. Auch, dass sie das Spiel jetzt in Hannover wieder so souverän gewonnen haben. Das ist schon echt stark. Das scheint eine echte Mannschaft zu sein. Und die werden bis zum Ende da oben mitspielen. Und ja, aber das Derby wird jetzt ja richtig cool.
Nun gibt es viele, die dem HSV schon wieder die schon fast legendäre Frühjahrsdepression andichten. Von den letzten 5 Spielen, da hast du 1 gewonnen. Das war eben jenes, von dem du sprachst, das 6-1 gegen Hannover 96. Da frage ich dich mal jetzt als HSV-Fan, geht das schon wieder los?
Es hat fast so den Anschein, ne? Also es ist echt verrückt, aber das ist natürlich auch viel Kopfsache dann am Ende des Tages. Ich sag mal, auf dem Niveau ja sowieso. Ich sag mal, selbst bei uns ist das viel Kopfsache. Aber wenn dann jeder davon spricht und dann verlierst du ein Spiel und dann spielst du vielleicht noch ein Spiel unentschieden, dann kommt das natürlich wieder hoch. Und ja, ich finde das teilweise echt immer ein bisschen unfair, dass das immer wieder hochkommt. Aber es ist halt so, was will man dagegen tun? Da kann man nur gegen anarbeiten. Und ja, es scheint jetzt tatsächlich so zu sein. Also wenn sie das Spiel jetzt nicht gewinnen, dann ja, ist die Wurst wieder richtig warm und dann kann man vielleicht am Ende sogar wieder mit dem dritten Platz zufrieden sein. Also ja, gerade weil Heidenheim so konstant ist und Darmstadt ist, denke ich mal, weg, die sind 5 Punkte weg.
Ja, Darmstadt scheint das wie auch immer da oben so zu gestalten, dass sie da nicht mehr abgefangen werden.
Auch eine sehr starke Mannschaft, ja, also ja, ohne viele große Namen, einen guten Trainer anscheinend. Lieberknecht hat ja damals auch in Braunschweig schon immer gute Arbeit gemacht.
Ja, kennt und, man hier im Norden beziehungsweise genau, im weiteren Umfeld, genau.
Ja.
Ja, also wie du schon sagst, das wäre nicht das erste Mal, wenn der HSV in dieser entscheidenden Saisonphase die entscheidenden Punkte lässt. Du sagst, du bist HSV-Fan seit langer Zeit. Wie leidensfähig muss man als HSV-Fan sein?
Natürlich muss man sehr, sehr leidensfähig sein. Ich meine, ich kenne das jetzt seit ja, 25 Jahren. Ich bin damals mit meinem Kumpel mal mitgenommen worden, mit seinem Papa. Der hatte eine Dauerkarte oder die hat eine Dauerkarte. Und da waren die Zeiten natürlich noch rosiger, viel besser. Da hat man um die Europacup-Plätze mitgespielt, wo man auch meines Erachtens nach hingehört mit der Stadt, mit dem Hintergrund. Das ist seit 5 Jahren leider nicht mehr der Fall. Da ist man abgestiegen. Ich hätte mir auch erhofft, dass das natürlich viel schneller geht, aber von der Leidensfähigkeit ist es natürlich so, dass man das mit der Zeit angenommen hat und auch teilweise selber ein bisschen, ja, ich will nicht sagen abstumpft, aber man nimmt es eher hin als früher eine Niederlage oder ein schlechtes Spiel. Aber ja, die Saison gibt mir schon auch sehr viel Hoffnung, dass es ja besser ist und besser werden kann in Zukunft.
Ja. Kann man das lernen, leidensfähig zu sein? Denn ich oute mich jetzt mal, ich war früher auch glühender HSV-Fan, also das ist allerdings so zu Zeiten von Horst Rubisch, Manny Kals, Kevin Keegan und so weiter gewesen. Und ich erinnere mich, klar, aus eigener Erfahrung, wenn der HSV verloren hat, egal gegen wen, es war auch fast egal, ob das ein wichtiges Spiel war oder ein Gurkenspiel, sag ich jetzt mal, ich konntest du vergessen. Und zwar mindestens für den nächsten Tag. Es gab ein Spiel, da hat Paul Breitner irgendwann kurz vor Schluss nach einem 2:0 Führung des HSV, der damit sicher Meister geworden oder der damit wahrscheinlich Meister geworden wäre, noch den Ausgleich gemacht und am Ende wurden die Bayern Meister. Mich konntest du ein halbes Jahr vergessen, so ungefähr. Du hast das 0:2 von Kaiserslautern angesprochen. Wie gehst du damit um? Kannst du das mittlerweile so als Fan, wo man ja nun wirklich in den vergangenen Jahren viel erlebt hat in Sachen HSV, kannst du das dann gut verarbeiten oder bist du irgendwann auch so für 2 Tage lang, sprich mich bitte keiner an?
Nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie 2 Tage lang nicht ansprechbar bin. Ich nehme es schon besser hin als früher. Natürlich ist das nicht schön, wenn der HSV verliert, aber ich vergleiche das immer mit mir selbst oder mit unserer Mannschaft, mit unserem TSV. Da geht's mir schon dann am Tag, am Abend dann, ich sag mal, nach so einem Spiel wie gestern, auch wenn man natürlich nicht selber dabei war. Und man sieht, die Jungs haben alles gegeben. Und das ist auf jeden Fall deutlich schlimmer.
Okay. Lass uns mal einen Blick auf die Statistik werfen. Und zwar die Derbys, nur in der zweiten Liga jetzt. Es gab bislang 9 in den vergangenen 5 Saisons.
Also,
5 Siege für St. Pauli, 2 Remis und nur, muss man sagen, 2 für den HSV. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, da kommt jetzt eine Floskel ins Spiel. Leider ist ja kein Phrasenschwein hier, aber in Derbys ist halt alles möglich und da kommt es nicht drauf an, welche Mannschaft jetzt den höheren Tabellenstand hat oder ja, welche Mannschaft jetzt eigentlich vom Personal her besser aufgestellt ist. Da geht es eigentlich nur um Mentalität und um den Kopf und da ist St. Pauli anscheinend besser aufgestellt. Das muss man nun mal so konstatieren, leider. Ja.
Ist es auch ein Stück weit der Druck? Also in Hamburg, das ist eine Medienlandschaft, gerade in Sachen HSV, da spielen viele Dinge zusammen. Da sind Zeitungen mit großen Buchstaben, die teilweise Politik machen, beim HSV, sage ich jetzt mal, oder gemacht haben. Ist es auch, gerade was den HSV anbetrifft, so ein Stück weit so, dass der Druck auf den Verein, auf die Spieler nochmal eine andere ist, als wenn du zum Beispiel beim Nachbarn vom Millerntor spielst?
Ja, auf jeden Fall. Also das denke ich auch auf jeden Fall schon. Der Druck ist natürlich viel größer. Die Ausgangslage ist man muss eigentlich immer gewinnen, man muss jedes Jahr aufsteigen. Und das ist natürlich für St. Pauli, die aus einer ganz anderen Position agieren, natürlich ein Stück weit einfacher. Das war ja genauso wie bei uns gestern in Bonn-Reihe. Der Coach sagte, es ist das einfachste Spiel des Jahres und so ist es halt auch. Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass der Druck dort sehr, sehr groß ist. Und aber das hat ja jetzt nicht nur mit, natürlich auch beim Derby, aber generell die ganze Saison, jedes Spiel musst du eigentlich gewinnen und ja, das spielt natürlich eine große Rolle. Und umsonst ist es ja nicht so, dass sie jetzt seit 5 Jahren in der zweiten Liga spielen und das öfter mal verpasst haben.
Was spricht denn aus deiner Sicht jetzt für den HSV? Zum einen in diesem Derby und dann auch mit Blick auf die restlichen Spiele und auch mit Blick auf den, auf das große Ziel Bundesliga-Aufstieg.
Ja, also was spricht dafür? Ich denke, dass sie in diesem Jahr eine bessere Achse haben als im letzten Jahr. Also die haben mit Bobby Glatzel im Sturm jemanden, der Tore macht, jedes Spiel eigentlich. Der ist jedes Spiel für ein Tor gut. Im Mittelfeld haben sie mit Reis und Meffert zwei Spieler, die in meinen Augen ja mit die besten Spieler der Liga sind. Und ja, hinten drückt so ein bisschen der Schuh. Da ist eigentlich nur Schonlau in der Mitte, aber auch einen guten Torwart. Und ja, ich denke, aufgrund dessen, die Achse ist besser als in den letzten Jahren und deswegen habe ich große Hoffnung, dass sie am Ende dann doch auch vielleicht über den dritten Platz, wobei das auch kein Zuckerschlecken wird in der Relegation, gegen egal gegen wen das da geht, ja, dass sie das vielleicht doch schaffen können.
Relegation ist immer ganz furchtbar, ne? Das hat man ja im vergangenen Jahr gesehen, obwohl der HSV hat ja seine eigene Geschichte in Sachen Relegation.
Ja. Das ist ja ganz schlimm. Also diejenigen, die das erfunden haben, die gehören sowieso irgendwie, weiß ich nicht, das gehört sich einfach nicht. Da kann man eine ganze Saison in 2 Spielen auf den Kopf stellen und das gehört sich einfach nicht. Das hat einfach nur mit Geldmachen zu tun, in meinen Augen, mit den beiden Relegationsspielen. Und ja, das ist nicht im Sinne des Sports. Und da kann der Dritte der zweiten Liga kann dann seine ganze Saison wegwerfen. Und ja, der in der ersten Liga, ich sag mal, das ganze Jahr mehr oder weniger missgebaut hat, kannst wird dafür nicht Spielen bestraft.
Ja, genau. Das ist es ist völlig richtig, sehe ich ganz genauso. Es ist einfach nur, zum einen, man kann nochmal richtig in die Vermarktung gehen und Geld verdienen. Zum zweiten ist es einfach so, dass es ein Kniefall vor der Bundesliga, die damit eben nicht 3 Absteiger hat, sondern nur quasi auf dem Blatt 2,5.
Auf jeden Fall, ja.
Das gehört sich absolut nicht. Sagen eigentlich auch mittlerweile fast alle, aber das heißt ja nicht, dass das Funktionäre ähnlich sehen müssen.
So sieht's aus, ja.
Okay. Ich halte mal ein bisschen dagegen, was jetzt das Derby angeht. St. Pauli ist unter seinem neuen Trainer Fabian Hürzeler defensiv sehr viel stärker geworden und hat quasi keinen Druck. Wir hatten das eben schon so ein bisschen. Wenn der HSV gewinnt, wird die allgemeine Wahrnehmung so ein bisschen sein, ja, die mussten jetzt auch gewinnen, die wollen ja hoch und jetzt so weiter. Wenn St. Pauli gewinnt, ist die Euphorie am Millerntor wahrscheinlich riesengroß, kurz gefasst. Der HSV muss gewinnen, St. Pauli kann nur gewinnen.
So sieht's aus, ja.
Ja, aber mit solchen Sachen muss man dann wahrscheinlich umgehen, wenn man denn tatsächlich den Aufstieg wieder schaffen will. Und wir wissen ja, einen Aufstieg zu schaffen ist in aller Regel viel schwieriger, als einen Abstieg zu vermeiden.
So sieht's aus, ja.
Und da muss der HSV jetzt allerdings dann auch tatsächlich Farbe bekennen. Jetzt müsste ich auch in den spätestens jetzt müsste ich auch einzahlen.
Genau.
Fragen, wenn wir das hier hätten. Ja, okay. HSV St. Pauli, das, worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, die Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen ist groß. Da gibt es kein Vertun. Und es gab sogar Zeiten, da musste man von Feindschaft sprechen. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren, hat sich das ein bisschen normalisiert.
Ja, ein Glück auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall weniger geworden, auch das, was man so in der Stadt mitbekommt. Ja, das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass die Leute sich dann doch am Riemen reißen können.
Ja. Ja. Und ich gehöre, Achtung, jetzt verscherze ich es mir wahrscheinlich mit dem einen oder anderen aus meinem Umfeld, ich gehöre zu den Menschen, die sagen, ich kann auch Sympathien für beide Vereine haben. Also bei mir ist es so, für St. Pauli zugegebenermaßen etwas mehr als für den HSV. Aber ich finde, man kann St. Pauli mögen, ohne den HSV komplett abzulehnen und umgekehrt.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auf jeden Fall genauso. St. Pauli ist auch ein großartiger Verein, der auf jeden Fall mindestens in die zweite Liga gehört. Ich war auch ab und an mal da, tatsächlich auch als HSV-Fan mit Freunden. Und die Stimmung ist einfach dafür, dass das Stadion natürlich nicht ganz so groß ist, aber es ist grandios. Mhm. Die Leute sind nett, herzlich. Das ist einfach ja, auch ein geiles Umfeld da mit dem Heiligen Geistfeld. Das ist einfach sympathisch, das ist ehrlich. Ja, auf jeden Fall, gehöre ich auch auf jeden Fall zu der Spezies dazu, die St. Pauli auf gar keinen Fall hassen. Ja, was heißt hassen? Hassen sollte man sowieso keine Mannschaft und keinen Menschen im Leben, aber oder irgendwie eine Abneigung dagegen hat. Die machen ihr Ding, das ist richtig cool und ja, ist richtig. Dem gebührt Respekt auf jeden Fall.
Wo wirst du das Spiel? Hast du eine Karte? Bist du vielleicht im Stadion oder?
Das ist tatsächlich ganz witzig. Ich bin im St. Pauli Stadion tatsächlich, weil wir eine Doch, wirklich. Wir haben eine Firmenveranstaltung da. Wir werden die Ballseele da restaurieren. Also ich arbeite im Ingenieurbüro in Hamburg.
Ah, okay. Mhm.
Und da ist Firmen-Event an dem Tag. Mhm. Und wir haben da Räumlichkeiten und werden das Spiel dann unter Kollegen dann da gucken tatsächlich. Und wir haben tatsächlich in der Firma oder im Büro leider mehr St. Pauli-Fans als HSV-Fans. Ich bin da sehr in der Minderheit. Ich hoffe, dass der Abend gut für mich ausgeht.
Okay, Marcel Wulff, HSV-Fan, wir halten fest fürs Protokoll, schaut das Derby am Millerntor im Stadion, am Millerntor, wenn das nicht eine feine Nachricht ist. Und wir wünschen dir einfach ein schönes Spiel. Dein Tipp, wie geht's aus?
Ich hoffe auf ein 2-1 natürlich. Ich befürchte aber, dass es eher ein Unentschieden werden kann, weil am Ende des Tages der Druck wieder doch zu groß sein wird. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen, aber ich glaube es tatsächlich dann doch nicht am Ende. Ich bin lieber eher pessimistisch, dann kann ich positiv überrascht werden.
Ja, das ist gut. Ich tippe jetzt mal einfach wegen der Konterstärke und wegen der guten Defensive. St. Pauli geht in Führung, der HSV drängt am Ende 3-1 für St. Pauli durch die Konter.
Oha, okay.
Aber wir werden es am Freitagabend wissen und vielleicht wissen wir dann auch ein bisschen mehr, wohin der Zug für den HSV oder auch für den FC St. Pauli in Sachen möglichem Aufstieg in die Bundesliga fährt. Marcel, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch, ich habe mich sehr gefreut. Schöne Erfahrung und wollte ich nochmal sagen, ist auch eine coole Sache, was ihr hier macht mit dem Podcast.
Das freut uns sehr, vielen Dank.
Das trifft auf sehr, sehr positive Resonanz, was ich so höre. Ich finde es auch echt cool, ich habe fast jede Folge gehört. Macht ihr gut.
Super, das freut uns, vielen Dank, das nehmen wir gerne mit, das Lob. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen für den TSV Gerlassen, denn
Danke. Wir
wissen, für den TSV Gerlassen ist ein Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga wie eine Meisterschaft.
Das stimmt auf jeden Fall.
Wer hat's gesagt? Sven Kartmann hat's gesagt, euer am Saisonende scheidender Trainer. Das wäre toll, wenn ihr das wieder schaffen würdet. Mit eurer Heimstärke kriegt ihr das hin. Toi, toi, toi.
Vielen Dank.
Und ja, schon jetzt am Wochenende, ich wiederhole es nochmal, 15 Uhr am Sonntag, solltet ihr den TSV Gerlassen auf dem Heidberg in Südergerlassen unterstützen im Spiel gegen den VfL Westerzelle. Ein sogenanntes Klingelingeling, das Phrasenschwein, ist nochmal am Start. 6-Punkte-Spiel.
So sieht's aus.
Gegen den Abstieg. Danke, Marcel.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, das war ja ein sehr cooles Interview, was du mit Marci hattest. Und es ist ja sehr witzig, dass ein HSV-Fan das Spiel am Freitag in unserem Millerntor-Stadion guckt. Aber er ist ja ein sehr reflektierter Mensch und kein St. Pauli-Hasser. Das macht ihn ja nur das sympathischer. Und bisschen Angst hat er trotzdem, ne? Fand ich, konnte man hören.
Ja, also konnte man hören. Also da schwingt doch so ein bisschen Angst mit, ausgerechnet jetzt gegen St. Pauli vielleicht doch wieder entscheidende Meter.
Die Stadtmeisterschaft ist schon lange vergeben.
Ja, das war ja ein 3-0 im Hinspiel. Ja. Ich erinnere mich, es war eine Party, bei der ich weiß gar nicht mehr, bei ihm so genau.
An meinem Geburtstag. Es war ein schönes Geburtstagsgeschenk, was die St. Pauli-Spieler mir da gemacht haben. Wir haben zu Hause ja gefeiert, du warst ja dabei. Ich hatte 20 Leute da und auch mein guter HSV-Kumpel Martin, noch hier Sky Go mitgebracht hatte und so, dass er über unseren Fernseher laufen konnte. Spätestens nach der roten Karte ist er dann gegangen und war nie wieder im Fernsehraum zu sehen. Das war es war ein großartiger
Geburtstag. Ich kann mich erinnern, dass wir Mühe hatten, dass er nicht ganz die Veranstaltung verlassen hat.
Ja, genau.
Aber er ist dann doch länger geblieben und
relativ schnell.
Ein Thema durfte man an dem Abend dann nicht mehr ansprechen.
Das stimmt.
Ja.
Das war ein schöner Abend. Ja. Gerne wieder am Freitag, aber Das ja, dürfte vielleicht
diesmal
werden.
Kannst du dann im Stadion
live
feiern,
dabei sein. Ja,
wenn genau. es so mhm. kommt.
Wenn es denn so kommt, ja.
Ja. Was tippst du denn, Uli? Ich habe ja meinen Tipp schon genannt. Was tippst du
deinen Tipp genannt, ja. Ja, ich glaube nicht, dass, wenn der FC St. Pauli gewinnen sollte, dass so viele Tore fallen. Also wenn der FC St. Pauli gewinnt, dann 1-0. Oder aber sie verlieren hoch. Aber ich habe vor ein paar Tagen mit Kati Schrüttke, der Trainerin von Atscha, von den Handballerinnen, gesprochen und zu ihr so gesagt, ja, und ich war mir ja nicht sicher, ob ihr nochmal weiter so gewinnt. Und sie so, Uli, du bist immer so negativ, du bist immer so zurückhaltend. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin St. Pauli-Fan und da ist mein Koma gewohnt und deswegen lieber zurückhaltend. Aber nach der Siegensserie sage ich mal 1-0 Sieg von unserem FC St. Pauli.
Ja, 1-0, 3-1.
Jackson Irvine, das wäre das schön. Kopfballtor von Jackson Irvine.
Jackson Irvine.
Das wäre großartig.
Nicht John Irvine, George Irvine, nein, wie hieß er noch, um Gottes Willen, nein, lassen wir das jetzt. Jackson Irvine,
australischer Nationalspieler,
ja.
Unser Kapitän, einer von beiden.
Sehr schön. Ja, Uli, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du einen wunderschönen Abend erlebst und dass du vor allen Dingen
die Chance so steht 50-50, ne? Das ist immer so eine Sache, wenn man beim Fußball weiß man ja nie. Und es wird
wie hattest du ja schon drin, man weiß ja nie. Im Sport, das Schöne ist, man weiß nie, wie es ausgeht, ne? Das ist rein sportphilosophische
Folge, die wir hier heute.
Ja, ja, nicht nur, das ist ja wieder der reine Bildungspodcast, ja. Ja. Aber Uli, wie gesagt, ich wünsche dir, dass du ein genauso, dass du nach dem Spiel, dass es dir genauso gut geht wie mir am 6. Februar 2002.
6. Februar 2002.
Weißt du, was da war?
Nein.
Das war das legendärste Fußballspiel, was ich je live im Stadion gesehen habe.
Der Weltpokalsieger-Besiegertag.
Weltpokalsieger-Besiegertag. Der FC St. Pauli, damals in der Bundesliga, gegen den FC Bayern München, 2-1 Sieg. Ich durfte berichten, live und in Farbe, für die Landeszeitung. Es war ein unfassbares Spiel. Und
Meckle und Paczynski.
Patsche.
Ja, genau.
Die Meckle und Patsche. Und es war einfach nur großartig. Und wo warst du eigentlich an dem Tag?
Ich war auf Föhr.
Du warst auf Föhr, ne?
Ja. Mit meinem Kumpel Sepp auf Föhr und hab das Spiel nicht live gesehen.
Ja, aber ich kann mich erinnern, dass wir nach dem Spiel.
Du hast angerufen.
Ich habe angerufen, ja. Und ich habe, glaube ich, die gesamte Fahrt nach Lüneburg dir dieses Spiel nochmal in den schillerndsten Farben aufgezeigt, ne? Also du hast eigentlich nichts verpasst, so im außer das Live-Erlebnis, aber
so. Das stimmt, das kann man nicht ersetzen. Also das Live-Erlebnis ist immer, das bleibt.
Ja, vor allen Dingen, was bleibt, ist auch, was nach dem Spiel noch passiert ist. Also ich werde es nie vergessen. Wir haben dann uns mit der Gruppe, mit der wir da immer zusammen stehen und standen, haben wir uns getroffen, natürlich an den Plätzen rund um das Heiligen Geistfeld. Und die Stadionregie spielte noch eine Stunde, anderthalb Stunden in Dauerschleife. Katja Epstein, Wunder gibt es immer wieder.
Ansonsten ist der Musikgeschmack eigentlich besser im Stadion, aber,
ja, aber das passte natürlich zu dem so Moment. Schon mal schön. Und ich werde auch, und das ist wirklich passiert, das ist jetzt kein Blödsinn, irgendwann so zwei Stunden nach dem Spiel, nachdem die letzte Pressekonferenz und was weiß ich was erledigt war, wackelte Didi Demuth, seines Zeichens Trainer.
Trainer damals,
obeinig über das Heiligen Geistfeld in der Tasche, so eine alte abgeranzte, in der Hand so eine alte abgeranzte Ledertasche.
Ja.
Und wackelte über das Heiligen Geistfeld und verschwand in der Nacht. Also, weißt du, was eigentlich einzig schlimmer an dem Abend war?
Ja.
Ich war mit dem Auto da.
Oh, das ist
ärgerlich. Alle anderen waren
schon bierselig dabei.
Es ist ja noch geschönt. Also ich weiß nicht, wie viel Astra da noch die Runde machten. Ja. Da konnte ich dann leider nicht mithalten. Aber nichtsdestotrotz.
Tage, die man nicht vergessen wird.
Tage, die man nicht vergisst. Und vielleicht erlebst du einen ähnlich. Es ist zwar jetzt nicht der HSV gewesen, aber es war, die Bayern schlägt man ja auch nicht jeden Tag. Und vielleicht einen ähnlich emotionalen Moment am Freitag. Wir werden es sehen, wir werden es erleben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 18. Folge des So-Podcast. Schön, dass ihr wieder bei uns wart und schön, dass ihr hoffentlich auch wieder bei uns seid beim nächsten Mal.
Und lasst gerne 5 Sterne wieder bei diesen ganzen Plattformen. Ne? Lasst ein bisschen Liebe da, wie ich so gerne sage und wie andere auch immer.
Uli ist liebesbedürftig, genau. Wir hören uns wieder am 3. Mai. Nach dem Stand der Dinge jetzt. Und bis dahin, denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.